Flatterndes Gesindel, dein Podcast über germanisch-nordische Mythologie. Mit dem Plappermaul Björn.
Hallo meine lieben Reisenden und willkommen zu einer weiteren Folge. Heute wird's eine ganz besondere Folge werden, denn wir haben jemanden zu Gast. Zwar nicht hier bei uns zu Hause, aber in der Leitung. Hallo liebe Raya.
Hallo Björn, schön, dass ich dabei sein kann.
Herzlich willkommen. So, und bevor wir jetzt Vollgas geben und ich dich mit hunderten Fragen löcher und du uns was erzählst, würde ich sagen, stell dich doch mal eben kurz vor, wer du bist, was du so machst.
Ja, mein Name ist Raya. Ich bin seit 2018 intensiv in der Mittelalterszene. Seitdem sind mein Mann und ich in unserer Mittelaltergruppe bei den Wotanswölfen. Und Ende 2020 habe ich angefangen, zuerst mehr als Hobby, Glasperlen selber herzustellen. Und seit 2022 bin ich damit dann auch auf Märkten und so unterwegs.
Glasperlen, das ist ja so für die meisten einfach nur der Begriff. Ja, ich habe da so ein Kügelchen um den Hals, aber was machst du da genau? Also versuch mal ein bisschen in deinen eigenen Worten zu erklären, wieso die Herstellung von den Dingern aussieht, weil die meisten kennen es in der Regel einfach nur als Schmuck.
Genau, also im Prinzip ist es so, ich habe ganz simpel runtergebrochen einen Metallstab, der mit einem bestimmten Trennmittel überzogen wird, sodass das Glas dann hinterher sich auf jeden Fall vom Metallstab lösen lässt. Das ist sonst sehr ärgerlich. Und ja, dieser Metallstab, genau. Ich schmelze dann das Glas in einem Feuer in meinem Gasbrenner, den ich habe. Und dieses geschmolzene Glas, das wickle ich dann um diesen Metallstab herum. Wichtig ist dabei, damit die Perle schön symmetrisch bleibt, dass ich immer weiter drehe und nicht damit aufhöre. Und ja, das ist im Prinzip, ich kann dafür alle möglichen Farben verwenden. Ich kann mit Werkzeugen noch Muster rein anbringen. Ich kann Punkte reinsetzen, Linien rausnehmen mit anderen Glasfarben. Da sind die Fantasie und die Möglichkeiten im Prinzip fast keine Grenzen gesetzt.
Das heißt, im Endeffekt könntest du hingehen und auch so kleine Schweinchen machen oder Schäfchen. Alles wirklich form-, farbtechnisch, was einfach möglich ist.
Theoretisch möglich, ja. Tatsächlich habe ich sogar schon einmal eine Erdbeerperle gemacht und Bienenperlen habe ich auch schon mal gemacht.
Wie kommt man eigentlich dazu, sowas zu machen? Hast du einfach irgendwo auf dem Markt gesehen, boah, ey, cool, das will ich auch? Oder wie kamst du einfach dazu? Was war so deine Intervention gewesen, auf einmal zu sagen, ich mache jetzt Glasperlen?
Ja, 2020 waren wir das erste Mal in Heiterbu, mein Mann, unser Sohn und ich. Und das alles hat uns so umgehauen, so begeistert. Wir waren total geflasht einfach von diesem Dorf. Und wir waren vorher noch nie in so einem Museumsdorf. Und dort habe ich dann für mich beschlossen, dass ich meine Gewandung ein bisschen authentischer machen möchte und dass ich auch meine Gewandung mehr so Richtung Heiterbu ausrichten möchte. Und da habe ich aber für mich auch so ein bisschen Ehrgeiz gefasst, dass ich so viel wie möglich selber machen möchte. Sprich, ich möchte meine Gewandung selber nähen, habe auch kurzzeitig überlegt, mir den Stoff dafür auch selber zu weben. Der Versuch ist kolossal in die Hose gegangen, das überhaupt nicht aber da ging es dann irgendwann dann auch an den Schmuck. Und dann dachte ich, naja, gut, ja, ich könnte jetzt hier was kaufen und da was kaufen, aber irgendwie ja doch, ich würde das schon auch gerne selber machen. Das ist ja schon irgendwie spannend. Und dann habe ich mich da immer mehr belesen und dann immer mehr meinen Mann genervt mit, ich möchte das mal machen, Schatz, kann ich das nicht mal ausprobieren? Das Doofe ist, das Starter-Set dafür ist, wenn man in der Ausbildung ist, so wie ich damals dann noch, ist das halt dann doch recht teuer. Und da haben wir uns darauf geeinigt, dass wenn ich mein Examen habe, dass ich mir dann das günstige Starter-Set holen kann, um mich daran so ein bisschen auszuprobieren.
Weißt du noch, ja, was das gekostet hat ungefähr?
Oh, ich glaube, das waren so 150 bis 200 Euro. Das war aber auch kein vernünftiger Gasbrenner. Das war dann nur so ein Kartuschenbrenner, aber so für die allerersten Versuche hat es gereicht. Tatsächlich. Und bin weitergegangen. Mittlerweile habe ich Profi-Ausrüstung.
Wie groß ist da der Unterschied vom preislichen her zwischen, ich sag mal, Anfänger und Profi? Wenn du jetzt sagst, so 150 €, und da bin ich ganz ehrlich, ich finde das schon teuer für einen Gasbrenner, im Prinzip einen Stab und so ein bisschen Glas im Endeffekt. Bis, weiß ich nicht, was kostet jetzt so eine Profi-Ausrüstung für sowas?
Also Profi-Ausrüstung, ich habe jetzt aktuell einen Zweigasbrenner, der läuft einmal mit Propangas und einmal wird er betrieben mit Sauerstoff. Den Sauerstoff bekomme ich von einem Sauerstoffkonzentrator. Da, wenn man Glück hat, ich hatte Glück, ich habe meinen für 400 € bekommen.
Ich hatte Glück, hat nur 400 € gekostet.
Ja, das ist leider sehr, sehr teuer, wirklich. Ein guter Tipp ist da, wenn man schauen kann, die gebraucht aus dem Altenheim zu bekommen, sage ich mal, das sind genau die gleichen.
Ja.
Da kommt man da eventuell auch noch mal ein bisschen günstiger weg. Aber neu sind die leider wirklich sehr, sehr teuer. Und der Gasbrenner, der Zweigasbrenner mit Schläuchen allerdings schon, hat dann so um die 300 € gekostet.
Also sind wir da schon bei 700 € nur
Ja, genau
für die
richtig.
Brenner.
Ja, das ist dann aber so das Wesentliche. Das meiste, was ich so an Grundausstattung hatte, das sind, oder was ich so an Ausstattung hatte, sind tatsächlich viel Küchenwerkzeuge. Vieles hat mein Mann mir gebastelt, gemacht und getan. Oder vieles war auch dann schon beim Starter-Set dabei, wie diverse Metallstäbe, eine feuerfeste Unterlage, eine Schutzbrille. Okay, die Schutzbrille habe ich mir dann auch nochmal nachgekauft, eine bessere für 70 €. Weil die beim Starter-Set dabei war, das war nur so eine Schweißerbrille und da hat man letztendlich kaum was durchgesehen.
Auch
Ja.
schon heftig. So von 150 € zu, ich sag jetzt mal aufgerundet, wenn man direkt von Anfang an sagen würde, man will richtiges Profimaterial haben, dann bist du ja schon knapp bei 1000 €, würde ich jetzt mal einfach sagen, wenn du gar nichts hast.
Ja, das stimmt schon. Wobei man ja auch da den Zwischenschritt gehen kann, so wie ich. Ich habe auch noch einen Eingasbrenner, der begleitet mich dann auch immer auf die Messe mit. Der hat nochmal deutlich weniger gekostet. Oh, das weiß ich jetzt aber nicht mehr genau, wie viel der genau gekostet hat. Ich glaube so um die 100 € tatsächlich. Aber da brauche ich auch keinen Sauerstoffkonzentrator für. Vielleicht 150.
Okay, so du hast gerade schon angesprochen, du nimmst den mit auf Märkten, so ein kleines. Das heißt, du sitzt dann auch wirklich bei euch im Lager mit einem kleinen Stand und bist dann da Perlen am Machen.
Richtig. Also wenn es die Wetterverhältnisse zulassen, nehme ich gerne den Brenner mit. Ich habe dafür auch so eine kleine Tonverkleidung gebastelt, damit das auch ein bisschen mehr nach einem Brennofen aussieht, ein bisschen atmosphärischer, sage ich mal, weil ich das leider noch nicht historisch akkurat mit einem Brennofen mache. Das möchte ich gerne langfristig mal machen. Das ist ein großes Projekt meinerseits. Aber als ich das letzte Mal das Projekt starten wollte oder angehen wollte, ist dann Schwangerschaft dazwischen gekommen. Und deswegen haben wir den Fokus erstmal darauf nach hinten gerückt.
Okay, machst du dann auch am Markt selber Perlen nach Pfund direkt oder wirklich, keine Ahnung, Kundenaufträge, das, worauf du Bock hast? Weil ich würde es zum Beispiel cool finden, wenn ich muss übrigens gleich auch nochmal auf das Thema Heiterboot zurückkommen, weil das war bei uns, glaube ich, auch so ein bisschen so der Punkt gewesen, so vom Fantasy-Wikinger zum Reenactment rüber zu gehen. Ja, wie wäre das dann, wenn du auf einem Markt bist, wo du jetzt weißt, okay, sag mal jetzt Beispiel Heiterbu, wenn du da mal hingehst oder ihr als Lagergruppe und du sitzt da, würdest du dann auch hauptsächlich Perlen nach Pfund machen oder dann das, worauf du gerade Bock hast?
Also das kommt tatsächlich drauf an. Also hauptsächlich mache ich dann auch dort Perlen nach Pfund, beziehungsweise wenn ich dann so Vorführungen mache, mache ich eher auch so kleinere Perlen, weil die am Eingasbrenner besser funktionieren, weil man die besser draußen machen kann. Zumindest ich kann sie besser draußen machen, als wenn ich dann riesengroße Perlen machen würde. Das ist für den Zuschauer interessanter, als wenn man dann eine halbe Stunde tatsächlich dann an einer Glasperle sitzt, nur weil sie so groß ist. Aber hauptsächlich mache ich dann Perlen nach vorne. Ich orientiere mich dann daran, welche Perlen dann dort am besten gehen, welche Perlen dann eventuell aber auch durch die schlechten Wetterverhältnisse dann vielleicht doch eher kaputt gehen würden.
Okay, das heißt, wenn jetzt, richtig beschissenes Wetter ist, reden wir hier von Nässe und Kälte, dass sie dann zerspringen einfach oder?
Vor allem ist Wind tatsächlich ein Problem.
Oh, wir haben eine dritte Person, die jetzt mitsprechen möchte.
Genau, der schläft gleich wieder.
War nur neugierig.
Ja, genau. Jetzt guckt sie wieder ganz müde.
Nee, okay. Wetterverhältnisse.
Tatsächlich ist es ganz, ganz viel der Wind. Denn wenn der Wind zu stark ist und dann in die Flamme reinweht, kommt es dann zu Farbveränderungen im Glas. Und das sieht dann auch einfach nicht mehr schön aus. Die Farben werden dann nicht mehr so, wie es ursprünglich gewollt ist. Und deswegen mache ich das dann, wenn das einigermaßen windstill ist. Deswegen habe ich das in unserem Zelt dann extra auch so aufgebaut, dass da so ein klein bisschen Windschutz auch da ist, ein bisschen was gegeben ist.
Also
Ja.
heißt dann im Prinzip, wenn es relativ windig ist, verändert sich quasi die Hitze von der Flamme und dadurch ist dann halt nicht mehr der Optimalwert für ja, die Herstellung im Prinzip dann gegeben.
Genau, richtig, das stimmt. Da wird dann zum Beispiel ein Türkis, wird dann gerne mal auch mit ein bisschen Rot.
Okay. Ja, aber ich denke, da kann man doch dann eigentlich auch so ein bisschen mit rumspielen, oder? Wenn du dann so einen Glasstab hast und hast dann so einen Türkiston und du dann zwischendurch so leicht in die Flammen reinbläst oder sowas. Ich weiß ja nicht, ob das dann schon was ausmacht. Wenn dann so leichte Stiche mit reinkommen, ist dann zwar nicht mehr nach Pfund oder sowas, aber ich glaube, so als Farbspiel für eine Perle wird das auch cool aussehen.
Das kann ganz cool aussehen. Ja, das stimmt. Das hat manchmal ganz schöne Effekte.
Gut, dann, wie sieht das denn dann eigentlich aus, so bezüglich Quellen für die Perlen? Ich meine, ich weiß jetzt natürlich, dass es ausreichend Bücher ohne Ende gibt nach Funden und sowas, wobei ich da sagen muss, bei den Büchern, die ich halt habe, da hast du viel weniger Glassachen eigentlich drin, gerade was so Perlen und sowas betrifft. Ja, so die Metallfunde und sowas alles. Gerade im Buch von hier dieses Spurensucher Heiterbu, da ist glaube ich auch nur eine oder zwei Seiten drin, wo so ein paar Glasperlen drin sind, die dann auch als Spielsteine genutzt werden. Wo holst du da so deine Quellen her?
Ja, da gibt es zum Beispiel diese tolle Buchreihe mit den Grab oder mit den Funden aus Heiterbu.
Ja.
Da habe ich den Doppelband Die Grabfunde aus Heiterbu. Da sind auch ganz, ganz viele Perlenfunde katalogisiert. Einzelne Perlen und ganze Ketten tatsächlich auch. Und dann habe ich leider nur als PDF, das hätte ich irgendwann nochmal wirklich rein in Buchform, weil ich kann mir das immer besser alles auf Papier ansehen. Das Buch Die Glasfunde von Heiterbu. Und dann gibt es auch noch andere Bücher. Zum Beispiel habe ich noch ein Buch, das heißt The Beadmakers from Ribe. Da sind auch ein paar tolle Glasfunde drin. Und einmal hat mir eine Freundin Kopien mitgebracht aus einem Fachbuch über aus Birka. Da habe ich auch ein paar Glasfunde aus Birka dann. Und so sammelt sich das dann aus den ganzen Büchern zusammen.
Also im Prinzip ist eigentlich so aktuell so die Quellenlage bei dir. Gerade diese typischen großen Wikinger-Dörfer, die man so kennt und wo man am liebsten jedes Wochenende hingehen möchte.
Ja, richtig.
Da muss ich mal gucken, weil ich habe auch noch so ein bisschen Lektüre, gerade was Funde auch hier so am Raum angeht, weil, wie wir wissen, waren die Skandinavier nicht nur oben bei sich, die sind ja durch die halben Welt gesegelt, gerade bei uns hier am Rhein waren ja auch viel unterwegs. Und da hat man tatsächlich auch ein paar Sachen gefunden. Und ich glaube, dass da auch Glasfunde mit drin stehen. Ich muss mal nachgucken. Ich habe mir auch mittlerweile so viele PDFs einfach mal runtergeladen. Ich habe noch nicht mal ein Drittel davon mir wirklich angeguckt. Es war einfach nur so, boah, geil, muss er haben. Dann lädst du es runter und dann hast du es. So dieses Typische. Aber hier die Bücher, diese Fundreihe aus Heiterbu. Original, ich habe mal geguckt gehabt, Textilfunde war das, glaube ich, das letzte gewesen, wo wir geschaut hatten, weil es nur noch so wenig Exemplare davon gibt. Ich glaube, nur noch 7 Stück oder so zahlst du mittlerweile zwischen 120 und 150 Euro für ein Buch. Und
Oh,
das
das
schon,
wäre, ne?
ja. Ich
Das habe ich
weiß.
zum Geburtstag bekommen letztes Jahr von Freunden, Textilfunde von Heiterbu. Ich auch.
Ja, da haben wir nur die PDF tatsächlich von. Ja, aber die Reihe insgesamt, ja, das Problem ist aber damals gewesen, als sie die Bücher rausgebracht hatten, da war das Interesse ja auch noch nicht so, ne, gewesen. Da waren das wirklich nur so Archäologen selber, die sich dann für irgendwas Bestimmtes halt interessiert haben, die das dann einfach nur haben wollten. Und dann wurde eine gewisse Auflage nur gedruckt. Ja, und dann so wie die Menschen leider sind, außer Sandra und ich, da gehen die dann hin, dann hast du die nachher in irgendeinem Bücherregal, in einer alten Bibliothek oder die werden halt einfach weggeschmissen. Und wir gehen dann hin, wenn wir so Bücher finden, gerade so richtig alte Wälzer, da kann schon das Ledereinband kaputt sein, zerfetzt sein teilweise. Die haben wir hier bei uns im Regal stehen und Sandra hatte dann nochmal geguckt, was war das? 17. Jahrhundert, Schatz? Ja, ne? Das älteste Buch, was wir hier haben, ist aus dem 17. Jahrhundert. Ich glaube, aus Belgien. Ich meine, dieses Liederbuch ist das, was wir hier stehen haben. Ja, schade eigentlich.
Das medizinische.
Ja, und so ein
Wow.
medizinisches.
Operation, spannend.
Aber wir haben auch so ein paar Fundbücher hier. Ein paar. Keine Ahnung, ich kann mal kaum noch zählen. Wobei in letzter Zeit halt durch den Podcast und durch gewisse andere Interessen geht es eigentlich mittlerweile mehr Richtung Mythologie. Warum wohl? Okay, aber zurück zu dir. Wir hatten ja gerade schon mal kurz gesprochen, bevor wir hier angefangen haben. So, wir wissen jetzt, du gehst auf Märkten, du machst Glasperlen zu Hause und auf Märkten. Dann können wir auch direkt mal ein bisschen Werbung machen, denn du hast auch online einen Shop, sagt man das so? Ja, ne?
Ja, richtig.
Genau, wie ist da die Seite von dir?
Genau, die Seite heißt rayasperlenwerkstatt.de. Das ist ein kleiner, süßer, feiner Shop. Beziehungsweise, wie ich das dann bei mir auf der Seite genannt habe, digitaler Marktstand.
Digitaler Markt. Ja gut, passt ja.
Genau, richtig. Da kann man digital quasi auf dem Markt shoppen.
Und wer was Ausgefalleneres haben möchte, der kann dich doch bestimmt auch auf Instagram oder Facebook anschreiben.
Ja, natürlich, das geht immer. Ich bin für Ideen und Projekte und sowas immer zu haben. Sowas finde ich immer richtig toll und arbeite da auch gerne an so spannenden Projekten mit. Das finde ich super.
Auf Instagram dann auch einfach Rajas
Genau,
Perlenwerkstatt? Perlenwerkstatt.
Rajas-Perlenwerkstatt.
Okay, ich werde das eh nochmal mit in die Shownotes reinschreiben. Das heißt, jeder, der dann unbedingt mal ein paar schicke Perlen haben möchte, falls wer noch gar keine hat oder was Ausgefallenes, Schönes. Bei uns hängen übrigens auch welche an der Wand. Kann ich ja nachher ein Foto machen. Könnte ich als Titelbild sogar tatsächlich nehmen. Der geht ganz schnell auf Instagram, scrollt da ein bisschen rum oder halt in den Webshop. Und klickt dann auf Kaufen mit einer gewissen Mengenangabe, nicht zu viel, sonst meckern die Männer. Ansonsten für ausgefallene Sachen einfach anschreiben. Keine Angst, die Reihe beißt nicht. Könnten nur mal zwischendurch ein paar süße Sprüche kommen, aber das war's dann auch. Gut, habe ich noch eine ganz wichtige Frage. Eine, die ich schon länger habe, weil mir ist aufgefallen, das machen sehr, sehr wenig Perlenmacher, wenn, sagt man das so? Perlenmacher?
Ja, richtig.
Okay. Wie sieht das mit Workshops aus?
Ja, Workshops an sich biete ich eigentlich nicht direkt an. Wenn Freunde und Bekannte fragen, wie sieht's aus, kann ich das mal ausprobieren, kannst du mir mal erklären und zeigen, wie das geht, dann immer sehr gerne, aber halt privat. Jetzt nichts Offizielles, sag ich mal, nichts Geschäftliches.
So, das heißt, wie wäre das denn dann so als Beispiel einfach mal, wenn ich jetzt einer auf dem Markt ansprechen würde und dich fragen würde, hör mal du, wie sieht das aus? Ich würde das gerne mal ausprobieren. Hättest du Freitag, Samstag, Sonntag, so wie die Markttage halt sind, einfach mal eine halbe Stunde, Stunde Zeit oder keine Ahnung, wie lange das dauert? Das ist auch noch eine interessante Frage, aber die kannst du gleich beantworten. Könnte man dann sagen, ja, komm, setz dich zu mir. Bitteschön, hier hast du eine Brille, zieh die mal auf und du erklärst ihn dann, wie der dann so eine Perle herstellt. Wäre das machbar?
Also da hängt es, sag ich mal, grundsätzlich davon ab, ob ich die Leute auch kenne, wie ich die einschätze und so weiter. Weil grundsätzlich ist das ja auch eine Sicherungsfrage, sag ich mal. Wenn das dann jemand wildfremdes sicher an den Brenner setzt und sich verletzt.
Ja.
letztendlich würde ich ja dann auch
für den haften dann, ja.
So, da wir ein schön deutscher Staat sind, würde ich dann dafür haften. Und deswegen...
Genau.
Genau, Mausi. Und deswegen würde ich das dann bei Leuten, die ich kenne, die ich einschätzen kann, würde ich sagen, hey, ja klar, kein Problem, pass nur bitte bei den und den Dingen bloß auf, das ist sehr heiß, das Feuer. Da würde ich das machen, das wäre dann für mich kein großes Problem. Aber das wäre dann halt, wie gesagt, dann wieder für mich diese private Ebene.
Ja. Hättest du denn Interesse mal in Zukunft vielleicht doch sowas ja, also mit zusätzlich anzubieten? Also jetzt nicht nur auf der privaten Ebene, sondern wirklich dann zu sagen, okay, ich habe die Räumlichkeiten, ich habe die Zeit, ich habe die Mittel. Also wenn dann wirklich alles gegeben ist auch dafür, dass du dann sagst, du könntest so einen Workshop anbieten für 3 bis 5 Leute.
Ja, wenn ich dann irgendwann diese Räumlichkeiten und Mittel und dementsprechend auch den Gasplan und so weiter hätte.
Ja.
Das wäre ja ein Traum. Dann wäre sowas garantiert mal möglich. Allerdings ist das, glaube ich, alles ein bisschen eine Zukunftsmusik und Schwärmerei.
Okay. Wie wäre das denn dann sonst? Weil das sieht man auch eher weniger, aber du hattest ja mal so ein Erklärvideo mal gemacht, meine ich, auf Instagram. Wie wäre das denn, wenn du sonst einfach mal bei Twitch oder bei anderen Seiten einfach mal live gehen würdest und man könnte dir dann da so über die Schulter gucken? Das heißt, wenn man direkte Fragen hat oder dass die Leute einfach so ein besseres Verständnis dafür kriegen, auch für die, die Interesse haben, die sich das dann quasi live anschauen können, also dabei sind, die stehen nicht neben dir oder so, das heißt, du hast da schon mal keine Probleme. Und zeigst ihnen dann halt, wie die Arbeit funktioniert.
Das Ganze habe ich schon mal angefangen, das Projekt.
Mhm.
Und zwar gehe ich ab und zu mal auf Instagram live und erkläre dann auch, dann, wie ich die mache, erkläre die einzelnen Schritte, habe dann die Kamera auch dann direkt, wie auch bei den Videos, die ich auch schon 2-mal hochgeladen habe, auf die Perle draufgerichtet. Genau das Konzept, wie du es jetzt eben gerade erklärt hast. Bei Twitch bin ich immer nicht so ganz drin, wie das da genau funktioniert mit der Registrierung und Anmeldung. Habe ich aber geguckt, aber streiche ich noch nicht so ganz durch, um ehrlich zu sein. Aber ja, der Plan ist auch noch mehr solche Erklärvideos, sag ich mal, zu machen.
Mhm.
Und in mittlerer Zukunft auch regelmäßig live zu gehen an regelmäßigen Tagen. Das ist jetzt im Moment mit der Kleinen leider jetzt gerade etwas schwierig, weil ich nicht sagen kann, schafft heute überhaupt Perlen zu machen oder nicht. Und dementsprechend kann ich dann auch nicht schlecht sagen, ob ich an einem festen Tag live gehen kann oder nicht. Das ist im Moment alles jetzt gerade noch ein bisschen schwierig.
Ja, das Problem kenne ich. Das ist genauso wie bei uns. Ich kann im Prinzip nur eine Folge aufnehmen, wenn unsere Tochter schläft oder ich verkrieche mich ins Schlafzimmer, aber selbst dann muss Sandra gucken, dass sie die hier gebändigt kriegt, weil die zwischendurch kommt die einfach an. Und die macht ja mittlerweile einfach dann überall die Türen auf, auch wenn du der 10-mal sagst, sie soll es nicht tun. Und dann steht die da und dann kichert die oder fängt an rumzuschreien. Halt das, worauf die halt gerade Bock hat. Ne? Letztens hat sie mir dann auch einfach auf der Tastatur rumgedrückt. Ist dann auch ganz lustig, wenn sie dann einfach hier angetapselt kommt. Aber das Problem kennen wir. Ja.
Ja, das habe ich auch. Da habe ich zum Glück meinen super lieben, tollen Mann, der dann immer auf die Kleine aufpasst und sich super lieb um sie kümmert.
Wie macht ihr das dann eigentlich dann beim Lagern? Weil wir kennen das Problem ja gerade mit Kleinkindern. Wir waren ja jetzt auch letztes Wochenende in Goch gewesen, auf Kloster Grafenthal, Entschuldigung, sonst kriege ich wieder Ärger von den ganzen Wörter-Nazis. Wie macht ihr das nachts? Weil wir mussten mit Freya nach Hause fahren über Nacht, weil die echt sich den Arsch da abgefroren hat und die bleibt nicht in einem Schlafsack oder so drin. Klappt das relativ gut oder ist es dann doch zwischendurch ein Problem und ihr habt dann so Nächte, wo ihr dann leider Gottes mit euch wach quälen müsst?
Gut, also man muss dazu sagen, wir lagern an sich jetzt dieses Jahr von Mai bis Oktober und später als Oktober wird es bei uns eigentlich auch nicht. normalerweise ist der erste Markt, den wir anfahren, beziehungsweise das erste Lager, das wir anfangen, eigentlich erst im Juni. Und dementsprechend ist es ja da auch noch nicht so kalt, beziehungsweise nicht mehr so kalt. Und da ist da das Problem nicht. Als unser Sohn ganz klein war, haben wir das dann so, den haben wir in zigtausend Decken eingepackt, Sachen angezogen, Mütze auf. Und dann hat der als einzige von uns dann in dem Fall nicht gefroren. jetzt machen wir es im Prinzip dann noch ähnlich. Die Kleine packen wir dick ein. Da haben wir dann auch so einen Wollwerkanzug, den wir ihr dann gegebenenfalls dann nachts anziehen. Unserem Sohn ziehen wir dicke Sachen an und dann wird sich ordentlich in Decken eingekuschelt. Die Kleine schläft ja dann auch noch bei uns mit im Bett. Und dann ist sie ja noch zusätzlich gewärmt. Dann ja, ist alles eigentlich kein Problem. Die Kinder frieren bei uns eigentlich am allerwenigsten.
Und so machen wir das tatsächlich auch. Also wir haben auch immer geguckt, dass, ich habe neben Noah gelegen und Sandra dann mit Freya. Und allein die Körperwärme, die macht ja schon viel aus. Nur wir hatten jetzt in Goch, das war echt so eisig. Mein Gott, das ist jetzt... wir reden hier von Ende März, Anfang April und wir hatten Sturm ohne Ende gehabt. Das komplette Wochenende hat es geregnet und über Nacht hat es richtig, richtig, also ich würde schon fast sagen, es stand kurz vorm Gefrierpunkt, so kalt war das gewesen. Dann hast du die ganze Feuchtigkeit halt noch gehabt und da bin ich dann auch hingegangen. Alles, was an Fellen und Decken da gewesen ist, was ich selber nicht für nötig, also für mich nötig empfunden habe, das habe ich ihm dann auch drüber geworfen. Ich bin dann zwischendurch immer wieder nachts wach geworden, einfach weil es so arschkalt gewesen ist. Aber da muss man dann, glaube ich, irgendwo auch durch, so als Elternteil. Kommen ja auch irgendwann wieder andere Zeiten auf uns zu.
Ja, stimmt. Und es wird jetzt ja auch zum Glück langsam wieder wärmer.
Ja, zum Glück. Deswegen, ich freue mich dann umso mehr, wenn wir nächstes Jahr dann die Zeit haben. Wir werden dann nächstes Jahr auch ab Ende April, denke ich mal, unser erstes Lager machen, müssen wir eh mal schauen. Aber so früh werden wir das, glaube ich, auch nicht mehr machen, dass wir uns den Arsch abfrieren über Nacht. Ja gut, liegt ja eher weniger an uns, ist ja mehr das Kind. Das kleine Kind, das kleinste. Okay, hatte ich eine Frage noch im Kopf, da habe ich gesagt, ich spreche das nochmal an. Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Nee, komme ich nicht mehr drauf.
Du wolltest fragen, wegen den Perlen, wie schnell sie mit einer Perle fertig ist.
Ach so, stimmt, genau.
Wo ich dann aber den Kopf geschüttelt habe, weil es ja drauf ankommt, welche.
Ja, ne, ist klar. Ne, das stimmt, das war das gewesen, wo ich sagte, ja, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Wie lange dauert das ungefähr, so eine Perle fertig zu machen?
Das variiert von ungefähr einer halben Minute bis zu einer Viertelstunde. Ist so die aufwendigste Perle, die ich mache, mit mehreren Schichten an Augen, die dann eingeschmolzen werden und.
Okay, das heißt, so diese halbe Minute ist wirklich nur einfarbig, einfach drum, also einfach nur die Perle und zack, fertig. Und das, was länger dauert, damit die Leute auch wissen, weil ich glaube, nicht jeder weiß, was gemeint ist mit Augen an Perlen und sowas alles, das sind dann diese Tröpfchen, die dann da drauf sind, denke ich mal, oder?
Genau, richtig. Also das, was an einer Perle grundsätzlich am längsten dauert, ist eine große Perle überhaupt zu wickeln. Man muss sich das ja so vorstellen, man schmilzt immer eine gewisse Menge an Glas ein und wickelt die dann rum. Und dann muss man wieder Glas schmelzen, wieder drum wickeln. Das ist dann halt ein Prozess, der dauert seine Zeit, vor allem wenn man eine relativ große Perle haben möchte. Und dann ist es so mit den Augen, wie du gesagt hast, das sind diese Punkte auf den Augen, vor allem wenn das dann so mehrere Punkte übereinander geschichtet sind. Und dann gibt es zum Beispiel Perlen, die ich habe, die bestehen aus 4 Schichten an Punkten übereinander.
Okay.
Und die werden dann halt die Punkte gesetzt, ein bisschen angeschmolzen und dann kommen wieder eine Schichtpunkte drüber, wieder angeschmolzen und dann geht es dann halt immer so weiter, bis ich halt meine gewünschte Anzahl an Punkten habe.
Wie funktioniert das mit den verschiedenen Mustern in den Glasperlen? Weil das habe ich bis heute immer noch nicht richtig verstanden. Ich habe immer wieder mal zugeguckt und versucht, das zu verstehen. Aber ich weiß nicht, ob mein Gehirn einfach nicht mitarbeitet oder sowas. Aber wenn ich jetzt, ich sag mal, so dieses typische, diese blauen Perlen mit Sonnenmuster, wie kriegt man sowas hin?
Du meinst... Meinst du jetzt die, wie diese Melonenperlen, wo die dann so eingekerbt sind, oder wie meinst du das jetzt genau?
Nee, diese so stabförmig. Ich würde dir sagen, ich zeig dir das, aber das ist gerade ein bisschen schwierig.
Ja,
Also
verstehe.
es, im Prinzip, ich sag jetzt mal so eine normale Perle, einfarbig, und dann hast du in dieser Perle dann wie so Sonnen halt drin.
Ach so, genau, das sind Millefioris, wissen Sie. Das ist ein ziemlich komplizierter Prozess, diese herzustellen. Da bin ich selber auch zugegeben noch nicht so gut, dass ich das verkaufen kann, sage ich mal. Das ist im Prinzip funktioniert das so ähnlich wie diese gefüllten Bonbons, die man herstellt, wo man dann eine riesengroße Lage an. In dem Fall jetzt ein Glas nimmt und dann Muster legt, das Ganze lang zieht und dann in kleine Stücke hackt. So
Okay.
dass man dann im Prinzip lauter kleine Scheiben in diesem Muster hat und die schmilzt man dann in die Perle noch mit ein.
Macht man das auch so, wenn man da einfach nur Streifen oder sowas drin haben will?
Bei einfachen Streifen nicht. Da reicht es, wenn man dann einen Stringer, heißt das, das ist ein sehr dünner Glasstab in einer beliebigen Farbe hat, dann kann man dann einfach den Stringer nehmen und dann einfach in Streifen, sage ich mal, über die Perlen drüber ziehen.
Geht das dann
Das ist
auch?
dann quasi wie malen mit einem Stift.
Okay, also ganz einfach im Prinzip. Also ist dieser Stringer wirklich so dünn, so fein, dass man damit quasi wie malen kann?
Ja, also die sind so 1 bis 2 Millimeter dünn, diese
Also ja,
Stringerdinger.
sehr fein. Wäre schon wieder nichts für mich. Ich glaube, die würden mir dauerhaft kaputt gehen.
Ach, das geht eigentlich ganz gut. Ich habe mich auch immer für einen ziemlichen Grobmotoriker gehalten und tatsächlich komme ich irgendwie so damit klar.
Wenn wir schon wieder beim Thema bunte Perlen und sowas sind, was ist eigentlich deine Lieblingsperle? Ist das eher so, wo du sagst, boah, das habe ich mal gesehen, Kammergrab oder irgendwie sowas? Oder ist das so dieses typische, wie ich schon am Anfang sagte, so ein Schweinchen oder so?
Also meine Lieblingsperlen waren am Anfang und sind sie größtenteils immer noch Augenperlen im Allgemeinen. Ich finde, das sieht einfach total schön aus mit diesen ineinander verschmolzenen Punkten. Das sieht einfach, finde ich, total schön aus. Bin ich ein Riesenfan von. Wovon ich aber in letzter Zeit aber auch immer mehr begeistert sind diese sogenannten Wespenperlen, nennen sie sich, sind vor allem in Ribeville gefertigt worden. Das sind Perlen, die Tonnenperlen, sprich längliche Perlen. Und die haben dann noch so Ringe drumherum oder Punkte drumherum, die dann nur so halb eingeschmolzen sind, dass es immer noch erhaben ist. Und das finde ich zum Beispiel wunderschön. Da habe ich in letzter Zeit viele von gemacht mit einem blauen Grundkörper und dann mit links und rechts blauen Linien drumherum und in der Mitte 4 blaue Punkte. Und das sieht toll aus. Von dem bin ich im Moment auch total begeistert.
Hast du bestimmt schon gepostet bei dir, oder?
Ja, sind auch tatsächlich seit, ich weiß nicht, 2, 3 Wochen oder so im Shop. Aber die liebe ich.
Muss ich nachher mal direkt nachgucken, weil ich habe gerade kein Bild vor Augen. Oder noch einfacher, damit ich nicht suchen muss, wir können ja so machen, weil ich möchte die Folge morgen hochladen. Ich denke direkt morgen früh so irgendwas zwischen 8 und 10 Uhr. Dann gehst du hin morgen früh und machst ein Foto davon und postest das gleichzeitig in deiner Story, weil dann können wir jetzt sagen, Leute, wenn ihr diese Folge jetzt gerade hört, könnt ihr bei Raya in der Story diese Perle sehen.
Ja, sehr gerne. Das machen wir so.
Ja, das ist eine gute Idee.
Dann kommen dann morgen früh direkt ein paar Wespenperlen in meine Story.
Frisch gemachte oder noch welche, die du rumfliegen hast?
Na, mal schauen. Das hängt davon ab, wie ich heute Abend noch am Brenner komme.
Also von Kind und Mann.
Von Kind und Mann, genau. Vor allem von Kind, weniger vom Mann.
Ja, dann ist doch ganz einfach. Schatzi, kannst du mal bitte eben? Ich hab zu tun. Nein, er soll ja auch seine Zeit haben. Ja, und wo wir bei Zeit sind, wir haben jetzt jede Menge über Perlen gesprochen, aber Wir können auch mal ein bisschen weiter, glaube ich, aufs Thema Lagerleben eingehen. Du hast gerade schon gesagt, ihr seid Mitglieder bei der Gruppe Wotan Zwölfe.
Ja, richtig, genau.
Oh. Und ihr kämpft auch?
Das stimmt. Wir sind da Mitglied in unserer Kampfgruppe, wo wir dann auch Freikampf machen.
Und?
Nach dem Kampfkodex im Havelstil. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Nein, keine Ahnung.
Das ist halt von der Kampfhärte halt ein ziemlich lockerer Stil. Das ist T-Shirt-Härte, nennt sich das. Man trifft sich da nur ganz leicht, man tut sich da nicht weh, man haut nicht voll zu. Und es gibt auch nur bestimmte Trefferzonen. Das heißt, Oberkörper ist drin, Oberarme, Unterarme sind mit drin und Oberschenkel. Das heißt, auf Unterschenkel geht man gar nicht, Kopf ist auch absolut tabu. Und man versucht das Ganze dann möglichst sanft, sag ich mal, zu halten auch.
Und du hast gerade gesagt, wir, also kämpfst du auch?
Ich kämpfe auch mit, ja. Ich habe eine Zweihandsense, der ich dann bei uns in der Linie in der zweiten Reihe stehe.
Okay, Sense, ist das wirklich so wie, ich sag mal, Bauer auf dem Feld, wirklich diese Sense zum Gras mähen? Oder sieht die jetzt kampftechnisch schon ein bisschen anders aus?
Ein klein bisschen anders sieht sie aus. Lang ist das gute Stück insgesamt schon so 2,30 Meter knapp. Und das sieht aus im Prinzip wie eine Lanzenspitze, ist nur leicht gebogen.
Okay. Lanzenspitze leicht gebogen. Jetzt kann ich mir immer noch nicht genau vorstellen, wie das ungefähr aussieht. Aber ich glaube, ich google mal. Gibt es da einen bestimmten Begriff für?
Im Prinzip, was man bei Schmieden und so weiter findet, ist dann der Begriff auch Schaukampfsense.
Okay.
Als dann auch generellen Begriff, ja. Im
Also ich.
Prinzip ist es wie eine Lanzenspitze, eine Speerspitze, nur dann halt zur Seite hin gebogen.
Ja.
Sodass man auch gut und gemein dann damit haken kann. Das macht richtig Spaß.
Was hast du da genau für eine Aufgabe? Stehst du dann mehr vorne in erster Reihe oder ich sag mal zweite, dritte Reihe? Ich kenn nur das, was wir zwischendurch dann halt an Schaukämpfen oder sowas dann sehen, wenn wir auf Märkten sind. Strategisch habe ich mich da noch nicht mit befasst, aber wo wir gerade dabei sind, schöne Grüße, Paul. Ja, ich weiß, du wirst mir weiterhin damit auf den Sack gehen. Speer hast du ja schon für mich gemacht. Keine Angst, wir gehen das Thema nächstes Jahr durch. Ja, bist du da weiter vorne eher oder stehst du da weiter hinten?
Ich stehe weiter hinten, ich stehe in der zweiten Reihe. Also wenn man sich dann so einen schönen Schildwall, sage ich, vorstellt, das sind dann meine Mitkämpfer dann, die dann bei uns in der Reihe stehen und ich stehe quasi hinter denen und versuche dann einerseits gerne dann mal die Schilde von den gegnerischen Kämpfen dann aufzuhebeln oder ich versuche dann auch dort dann konkret Hits zu setzen. Und meine Mitkämpfer, die versuchen mich dann halt auch zum großen Teil zu beschützen. Also es ist auch ein großer Teil ihrer Aufgabe, mich zu beschützen, dass ich dann halt schön die ganzen Gegner alle rausnehmen kann.
Also, so dieses typische Frau hat Waffe in der Hand. Du sorgst dafür, dass mir keiner wehtut, damit ich andere umso mehr wehtun kann.
Ja, genau so in etwa.
Und ihr übt bei euch dann auf dem Hof?
Genau, wir üben bei uns auf dem Hof, wenn das Wetter wieder gut ist im Garten. Und ansonsten hier jetzt in den Stallungen haben wir dann uns eine Wintertrainingszone eingerichtet.
Mit wie vielen Leuten seid ihr dann da ungefähr?
Wenn alle da sind aus unserer Gruppe, können es so, ich weiß nicht, 13, 14, 15 Leute sein, in etwa, wenn alle aus unserer Gruppe da sind. Meistens beim Training sind wir aber so um die 6, 7.
Okay, heißt, wird dann einfach lockeres, ich nenne es jetzt einfach mal Sparring 3 gegen 3.
Genau.
Und
Genau, 3 gegen 3 oder Einzel, da ist dann alles möglich, das trainieren wir immer ganz viel durch.
Macht ihr das denn auch, Einzelkampf?
Auch ja.
Habt ihr schon mal überlegt, ich weiß jetzt nicht, so als Gruppe oder dein Mann vielleicht mal Richtung Buhurt oder sowas zu gehen, so wo man dann richtig draufhauen kann?
Also ich kann jetzt nur für mich persönlich da sprechen. Da habe ich überhaupt keine Ambition hinter. Das ist mir dann doch so ein bisschen zu dolle, weil man hat ja dann auch schon Familie und Kinder. Und wenn ich mir dann, wir waren mal in Wolin und wir haben hinterher die Krieger gesehen, die dann dort gekämpft haben. Und da gab es gefühlt kein ohne Blau, Minimum blaues Auge. Nee, das
Ja
muss
gut.
dann doch nicht sein.
Wolin ist aber, glaube ich, auch das, was ich sage jetzt mal hier so EU-mäßig ist, ist, glaube ich, das Extremste. Also das, was ich gesehen habe, du hast ja da Hunderte oder schon fast Tausende von Menschen einfach am Feld, die gegeneinander kämpfen und die kloppen ja nur aufeinander drauf.
Ja, das ist hart, das stimmt. Da bist du raus, wenn du kniest.
Das heißt, Wolin, habt ihr da gelagert oder wart ihr da nur Besucher?
Wir waren da zu Besucher. Das war 2019, waren wir da. Da hatte ich gerade Nachtschicht. Mein Mann hat mich abgeholt und dann sind wir da mit einigen aus unserer Gruppe dann hin und am selben Tag wieder zurück.
Okay.
Das war ein harter Tag, aber schön.
Ja gut, von euch, wie weit ist das?
Von uns, wie weit ist das? Wie lange sind wir gefahren? Ich glaube, wir sind so 4, 5 Stunden oder sowas waren wir dann unterwegs.
Okay, das ist nur ein Rahmen für sowas, ne? Also für hobbymäßig.
Ja.
Ich weiß noch, ich war eigentlich für die Woche am Überlegen, wenn das mit Goch nicht funktioniert, einfach zu sagen, komm, lass uns für einen Tag zum Ostermarkt fahren. Ja, nach Haithabu zum Ostermarkt. Das hätten wir auch gemacht und das sind von uns aus 6 Stunden.
Das ist auch dann eine ganz schöne Strecke, die man fährt.
Ja, aber ne, man ist ja so bekloppt, man macht das ja für ein langes Wochenende, Herbstmesse, letztes Jahr, nee, vor 2 Jahren. Ja, ne? Nee, gar nicht wahr, da war Freya noch nicht da. Das ist schon 3 Jahre her. Da waren wir das letzte Mal da gewesen. Da sind wir auch Freitag hin, dann Wochenende da, einen Tag so in die Stadt, dann sind wir nochmal, ja, ist so, wir waren zweimal am Markt, ne? Und dann sind wir wieder zurück. Es gibt noch so ein paar andere schöne Dörfer, wo ich eigentlich noch gerne mal hin möchte. Problem bei uns ist egal, wo wir hinfahren wollen, wir fahren wirklich Minimum, ich glaube, 4,5 Stunden. Egal in welche Richtung. So, bis auf hier, wo warst du gewesen? Wie hieß das nochmal? Ich komme da gerade.
Adventure.
Adventon, genau, ne? Wobei da soll ja jetzt auch nicht mehr so viel sein wie damals, wo die angefangen hatten, weil ja, ist ja auch alles so eine finanzielle
Der
Sache.
Markt soll aber schöner sein.
Genau, der Markt, der soll aber dafür umso schöner sein. Aber waren wir noch nie gewesen. Sandra war einmal da zu einem Videodreh. Aber sonst. Ja gut, Oerlinghausen ist hier relativ in der Nähe. Ne? Anderthalb, 2 Stunden knapp, glaube ich. Ja, aber Wohlin ist tatsächlich auch noch. Irgendwann mal, wenn die Kinder, wenn wir die nicht mehr brauchen.
Wenn die uns nicht mehr brauchen.
Ja, wenn die uns nicht mehr brauchen. Aber dann wirklich da lagern. Ich muss nicht unbedingt mitkämpfen, aber dann würde ich echt gerne mal einfach da lagern. Allein dieses Feeling. Ich glaube, das ist das, was die wenigsten Menschen tatsächlich verstehen. So dieses Feeling, du hast da ein Zelt, du bist in Klamotten, die wesentlich bequemer sind wie unsere heutigen Sachen. Wärmer, ich finde viel besseres Tragekomfort. Wobei, ja gut, wir haben halt nicht alles aus Wolle. Ich glaube, sonst würden wir uns am Anfang auch ein bisschen totkratzen. Aber das würde ich schon gern mal miterleben. So ein Wochenende, so ein langes. Einmal einfach da sein. Oder auch in England. Da gibt es auch richtig, richtig geile Märkte, die da veranstalten. Wo war das gewesen? Ich glaube, in Edinburgh oder so. Da gibt es so ein riesengroßes Fest. Da stellen die auch eine Schlacht nach. Das wäre auch so. Allein nur für dieses Feeling, diese Tausende von Leute, die da rumlaufen, die dasselbe Hobby haben und eventuell die Hälfte davon sich die Köpfe einschlägt und tausend Krankenwagen da rumfahren.
Ja, das stimmt. Das stelle ich mir auch echt interessant vor.
Wie war das bei euch? Habt ihr eigentlich öfters Verletzte? Weil bis jetzt jede, ja doch, bei jeder Schlacht, wo wir mit bei gewesen sind, da musste immer ein Notarzt kommen. Jetzt am Wochenende auch zweimal.
Das kommt bei uns zum Glück relativ selten vor. Ja, blaue Flecke gibt es immer wieder. Das ist eigentlich fast schon Regelfall. Aber so schlimme Verletzungen oder so, eigentlich wirklich sehr, sehr selten.
Hattest du schon mal was gehabt? Außer jetzt, dass sich einer irgendwo erwischt hat am Arm oder Bein, dass du da einen blauen Fleck gekriegt hast?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe höchstens mal einen blauen Fleck gehabt. Schlimmer wurde es bisher tatsächlich nicht. Man trägt ja auch so da so ein bisschen seine Schutzkleidung, seine Rüstung so ein bisschen.
Was hast du da an? Hast du auch Gambeson und Handschuhe? Also hast du schon eher Klamotten an, die Richtung Vollkontakt gehen? Oder hast du tatsächlich nur dein, ich sag jetzt mal einfach Spieß in der Hand, vernünftige Handschuhe und Arm- und Beinschoner? Oder was trägst du?
Ich habe Handschuhe und einen Klappmantel, einen gepolsterten Klappmantel, den ich dann trage, dann schön mit dem Gürtel drumherum, dass der schön zu ist und dann theoretisch eigentlich auch noch Unterarmschützer, die ich aber unter dem Klappmantel zugegeben nicht trage,
Aha.
weil der so dick gepolstert ist da. Seitdem ich den habe, der ist auch noch ziemlich neu, seitdem merke ich gar nichts mehr.
Okay. Was hat der? Ich glaube, 4 Lagen oder sowas sind das, ne, beim Klappmantel.
Also der ist mit Schafswolle, meine ich, gefüttert tatsächlich. Wegen Gambeson halt nur als Klappmantel dann geschnitten.
Okay. Heißt, du hast einfach nur 2 Lagen Stoff gefüttert mit Schafswolle. Das ist ja dann auch so von innen nochmal dieses Genähte, wie so mehrere Pölsterchen, oder ist das ein so ein ganzes Ding?
Es sind Pölsterchen, aber deutlich größere als bei einem klassischen Gambeson.
Okay. Das heißt, du ziehst den an und hättest Lust, dich einfach auf den Boden fallen zu lassen, wie als wenn du in einem Bett fällst.
Kannst du wollen? Das wäre schön, das wäre klasse.
Ja, ne?
Nee, aber der hält gut härtere Treffer ab. Dass man noch merkt, da waren Treffer, aber die kommen dann nicht mehr so dolle.
Also bist du gut genug gepolstert im Endeffekt.
Ja.
Das ist schön, das ist wichtig.
Das ist sehr wichtig. Sicherheit geht da ja auch immer vor.
Ja, man meint es, glaube ich, öfters, aber ich glaube, wenn das der Fall wäre, dann hätte man nicht so viele Ärzte oder Sanitäter auf den Märkten. Weil ich glaube,
Das stimmt.
die sind meistens nur für die Kämpfer da irgendwie. Ganz selten, dass du da mal irgendwo einen Gast oder einen normalen Lagerer, der sich eventuell dann die Axt in die Hand oder ins Bein gehauen hat, was auch schon öfters vorkam. Aber sonst sehe ich die echt immer nur kommen, wenn irgendwas auf dem Kampfplatz passiert ist.
Ja, und tatsächlich ganz wichtig auch noch an Schutzausrüstung, ein Tiefschutz. Darf man auch nicht vergessen und unterschätzen. Das ist ganz wichtig.
Ja, das Thema hatten wir tatsächlich jetzt auch am Wochenende gehabt. So dieses typische, du wurdest getroffen, also Treffer wurde gelandet, du bleibst am Boden liegen und dadurch, dass viele ja auch einen Helm aufhaben, ne, so ein Maskenhelm oder sowas, dann siehst du halt auch relativ wenig. Dann kann es schon mal passieren, dass einer auf dich drauf tritt.
Ja, das auch, aber es gehen halt manchmal auch Treffer gerne in unschöne Richtungen.
So eine bist du also, ja? Ich
Ich
hab
trage selber auch ein, also so ist es nicht. Genau.
Einen Spieß in der Hand, zeig mir, wo deiner ist.
Ja, vor allem, wenn man dann gegen den Ehepartner kämpft, macht das besonders viel Spaß.
Okay, ich sehe schon, wir müssen, glaube ich, nochmal eine Folge machen. Weil A, wir weiten uns gerade von den Themen her aus. Und B, wir sind jetzt schon bei ungefähr 48 Minuten angekommen, wenn ich nichts schneide.
Das ist schon ordentlich, ja.
Ja, und du sagtest ja eh auch, dass du um 17 Uhr terminlich einbegrenzt bist. Deswegen würde ich sagen, falls du jetzt noch was sagen möchtest, dann.
Ja, genau. Dein Buch.
Hallo, jetzt wechsle nicht das
Große
Thema.
Klasse. Ich mache jetzt einmal hier in deinem Podcast, mache ich jetzt hier einmal Werbung für dich. So, dein Buch ist wirklich große, große Klasse. Ich lese das immer mit meinem großen Sohn, mit Begeisterung, jeden Abend ein bisschen was. Und wirklich wunderbar. Wer von euch das noch nicht hat, holt es euch unbedingt. Björn hat da was ganz, ganz Tolles geschrieben.
Dankeschön.
Bitteschön.
Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ich meinte eigentlich eher so etwas wie, falls du nochmal erwähnen möchtest und die Leute nicht aufgepasst haben in der Mitte dieser Folge, wo man wundervolle, wunderschöne und super hochwertig qualitative Glasperlen herbekommt. Ja, weil wir können es bestätigen. Wie gesagt, wir haben auch welche. Ja, die sind schon runtergefallen. Unsere Tochter hat schon dran rumgezogen an der Kette und so drauf rumgekaut auch schon.
Die schmecken bestimmt lecker.
Ja, wenn ihr da einen Ansprechpartner braucht, hüpft auf Instagram, schaut euch da ein paar Bilder an. Ich finde die da tatsächlich immer so ein bisschen anspruchsvoller wie auf Webseiten, weil es halt natürlicher rüberkommt. Ja, Rajas unterstrich Perlenwerkstatt.
Genau, richtig. Ich habe gehört, ihr macht ganz nette Glasperlen.
Genau, habe ich auch gehört. Ansonsten, falls für euch nicht das Richtige dabei ist oder irgendwelche Fragen habt, schreibt sie an. Die Frau kann, ne, also einfach Tipp machen und anschreiben.
Ja. Genau, ich versuche gerne alles, was für mich möglich ist, möglich zu machen.
Möglich ist möglich. Also so ein typischer Frauenspruch. Aber ja, gut, natürlich. kommen wir zum Ende. Raja, ich bedanke mich recht herzlich, dass du heute hier Gast bei mir warst.
Ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung. Das war schön, hat Spaß gemacht.
Sehr gerne. Hat ja doch dann irgendwie die Woche geklappt. Ich habe schon Schlimmeres befürchtet, dass du mich dann lynchst, weil die Planung, die ist schon ein bisschen länger eigentlich. Und ich würde sagen, jetzt machen wir hier auch einen Cut. Und so wie immer wünsche ich allen noch einen schönen Tag und würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Ansonsten nicht vergessen, das Gewinnspiel läuft gerade noch und wenn ihr diese Folge am Samstag, den 6.4. hört, dann muss ich euch sagen, weil das habe ich vergessen, das Gewinnspiel geht bis zum 7.4. 12 Uhr, also bis zu dem Sonntag, also quasi heute von morgen. Morgen. Wir hören uns bis zur nächsten Folge. Euer Plappermaul, Björn.